Der Mond war still wie immer. Kein Wind, kein Regen, nur der endlose Staub, der sich seit Milliarden von Jahren unberührt über die grauen Ebenen gelegt hatte. Commander Emily Carter stand am Rand des Shackleton-Kraters und blickte über die weite, schattenhafte Landschaft. In ihrer verstärkten Helmkuppel spiegelte sich das Licht der Sonne, die knapp über dem Horizont stand und lange Schatten warf. Die schwache Gravitation ließ jeden Schritt schwerelos wirken, als ob die Realität selbst hier oben Träger geworden wäre. 23 Tage waren seit der Landung vergangen. 23 Tage, an denen das Team Proben gesammelt, Bohrungen durchgeführt und Datenpakete an die Erde gesendet hatte. NASA hatte die Mission als eine Routineuntersuchung eingestuft. Ein Projekt, das kaum Schlagzeilen bringen würde, höchstens ein paar zusätzliche Fußnoten in künftigen Fachbüchern. Doch für Emily Carter fühlte sich nichts an dieser Mission routiniert an. Vielleicht lag es an den Träumen. Seit mehr als einer Woche wurde sie Nacht für Nacht in Bilderwelten hineingezogen, die sich von gewöhnlichen Träumen unterschieden. Es waren Hallen voller bläulichen Lichts, Stimmen in unbekannten Sprachen, die sie trotzdem verstand. Hände, die nach etwas ausstrahlten, das sie nicht sehen, aber spüren konnte. Emily, die Bohrdaten sind stabil, meldete Dr. Sophia Alvarez über Funk. Ihre Stimme zitterte leicht, auch wenn sie versuchte, die Professionalität zu wahren. Wir sind bei 47 Metern Tiefe. Bislang nur Basalt und Bruchgestein. Emily überprüfte die Anzeige auf ihrem Handcomputer. Die Zahlen flimmerten monoton. Wasser und Eisreste, einige metallische Spuren, aber nichts, was den Flug wert gewesen wäre. Mach weiter, Sophia, antwortete sie. Wir ziehen die Schichten, bis wir ein vollständiges Profil haben. Dr. Marcus Lee, der Astrophysiker des Teams, meldete sich von seiner Station am Rand des Kraters. Ich bekomme ein paar merkwürdige Resonanzen in den seismischen Daten. Nichts Dramatisches könnte aber Rauschen sein. Ich will es trotzdem weiter beobachten. Vielleicht einfach ein Messfehler, murmelte Emily. Doch sie wusste, dass Marcus kein Mann für ungenaue Angaben war. Er sprach nur dann von Auffälligkeiten, wenn er sicher war, dass die Daten etwas Ungewöhnliches zeigten. Ethan Morales, der erfahrene Ingenieur der Crew, beugte sich über das schwere Bohrgerät, dessen diamantbesetzter Kopf sich unaufhaltsam in die Tiefe fraß. Der Widerstand fühlt sich komisch an, sagte er knapp. Die Maschine zieht zu gleichmäßig. Fast so, als würde sie durch gepressten Schaumstoff arbeiten und nicht durch Stein. Emily schwieg. Diese Mission war anders, das spürte sie seit dem ersten Tag. Die offizielle Planung sprach von Probenarme, von streng wissenschaftlichen Zielen. Doch im Hinterkopf nistete sich das Gefühl ein, dass sie nicht nur nach Eis und Gestein suchten, dass man sie genau hierher geschickt hatte, weil irgendjemand am Boden bereits wusste, dass es mehr zu finden gab. Kommandantin, meldete sich Sophia wieder, ich habe die neuen Ergebnisse von der Dichtemessung. Die Werte stimmen nicht mit unseren Modellen überein. Emily trat neben sie. Auf dem Tablet der Geologin waren bunte Linien zu sehen, die die verschiedenen Schichten des Untergrundes abbildeten. Bis zu 40 Meter alles normal. Aber darunter war kein weiteres Gestein, keine Lava-Hohlräume, keine lockere Regolithschicht. Nur eine merkwürdige Leere. Ein Bereich, der keine Signale zurückwarf. Das sieht aus, als hätte jemand den Mond dort ausgehöhlt, murmelte Sophia. Markus bestätigte von seiner Station aus, ich sehe es auch. Die Resonanz deutet auf einen Hohlraum hin, mindestens 60 Meter im Durchmesser, vielleicht mehr. Die Daten reichen nicht, um das genaue Ausmaß zu bestimmen. Es gibt keine natürlichen Hohlräume auf dem Mond, sagte Emily leise zu sich selbst. Keine tektonischen Prozesse, keine Erosion, keine aktiven Vulkane. Dann ist es vielleicht nicht natürlich, erwiderte Sophia vorsichtig. Ethan stoppte die Bohrung und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Selbst mit modernsten Kühlsystemen war die Arbeit in den Raumanzügen körperlich anstrengend. Der Bohrer läuft jetzt fast ohne Widerstand. Wir brechen gleich durch. Ein schrilles Quietschen ertönte, dann plötzlich ein Ruck. Der Bohrkopf sackte einige Zentimeter ab, als hätte er die letzte Barriere durchstoßen und sei nun ins Leere gefallen. »Kontakt!« rief Ethan. »Wir haben die Kammer erreicht.« Für einen Moment herrschte absolute Stille. Selbst das stetige Summen der Geräte schien von der dünnen Atmosphäre verschluckt zu werden. Emily spürte, wie ihr Puls sich beschleunigte. »Houston, hier spricht Artemis Basis 7«, sagte sie schließlich ins Funkgerät. »Wir haben eine große unterirdische Kammer entdeckt. Bitte um Anweisungen.« Die Antwort kam erst nach langen Sekunden, verzögert durch die Entfernung. »Artemis Basis 7, hier ist Houston. Halten Sie Ihre Position und dringen Sie nicht ein, bis wir die Daten analysiert haben.« Doch Emily wusste, dass sie damit nichts aufhalten würden. Nicht ihre eigene Neugier, nicht die von Sophia, Marcus oder Ethan. Unter ihnen wartete etwas, und sie hatte das Gefühl, dass es schon lange auf sie gewartet hatte. Die Kammer unter dem Shackleton-Krater war mehr als nur eine wissenschaftliche Anomalie. Schon die ersten Daten deuteten darauf hin, dass hier etwas verborgen lag, das die bekannten Gesetze der Geologie in Frage stellte. Commander Emily Carter spürte es tief in sich. Etwas lauerte dort unten, etwas, das nicht zufällig war. Dr. Sophia Alvarez beugte sich über ihr Tablet, die Augen auf die spektralen Linien geheftet. Ihre Finger flogen über den Bildschirm, während sie die Ergebnisse der Messungen neu kalibrierte. »Emily, ich habe die Seismik- und die Magnetometerdaten mehrfach überprüft. Das Bild bleibt gleich. Unterhalb von 40 Metern dichtem Basalt klafft einfach nichts.« Emily trat näher und sah selbst, wie die Messkurven abrupt abbrachen, als hätte die Realität dort ein Loch. Ein leerer Raum? Wie groß? Mindestens 60 Meter im Durchmesser, vielleicht sogar deutlich mehr. Die Schallwellen verlieren sich, bevor wir die Begrenzung erfassen können. Es ist, als würden sie von einer Wand verschluckt, die zu weit entfernt ist. Die Stimme von Dr. Marcus Lee knisterte über den Funkkanal. Er hatte sein mobiles Seismiklabor ein Stück abseits aufgebaut, um Störfaktoren auszuschließen. »Ich kann das bestätigen. Ich empfange Resonanzen, die auf eine Art von Kammer hindeuten. Aber das Muster passt zu keiner bekannten geologischen Formation. Keine Lavaröhre, kein Hohlraum durch Gasblasen, nichts, was wir vom Mond kennen.« Ethan Morales hockte neben dem Bohrgerät, die Hände an den metallenen Haltegriffen. Sein wettergegerbtes Gesicht wirkte angespannt. Die letzten 10 Minuten war es, als ob der Bohrer durch verdichteten Schaum gegangen wäre. Kein Widerstand, keine Vibrationen wie im Gestein. »Es ist nicht normal, Emily. So verhält sich kein Mondgestein.« Die Kommandantin schwieg und sah in den Kraterhimmel. Dort spannte sich das Schwarz des Alls und die Erde hing wie eine blaue Kugel im Dunkel. Für einen kurzen Moment verspürte sie Sehnsucht nach ihrem Zuhause, nach dem Geruch von Regen und dem Lachen ihrer Tochter Clara. Doch dann kehrte ihr Blick zurück auf die Anzeigen und das beklemmende Gefühl kroch wieder in ihre Gedanken. »Vielleicht ein Messfehler«, sagte sie schließlich, obwohl sie selbst nicht daran glaubte. Sophia schüttelte entschieden den Kopf. »Nein, ich habe die Geräte mehrfach geprüft. Alles läuft im Normbereich, es ist echt. Houston hat uns befohlen, Abstand zu halten«, erinnerte Emily das Team. »Und seit wann ignorieren wir Anomalien?« entgegnete Marcus. »Wir sind Forscher. Wenn wir so etwas finden, dann dürfen wir nicht wegsehen.« Ethan ballte die Hände. »Er hat recht. Wenn da unten eine Kammer ist, dann will ich wissen, was darin liegt. Aber wir sollten vorsichtig sein. Wir wissen nicht, womit wir es zu tun haben.« Ein leises Brummen erfüllte die Luft, als die Bohrmaschine im Standby-Modus vibrierte. Der Schacht, den sie gebohrt hatten, reichte inzwischen 7,5 Dutzend Meter tief. Der letzte Widerstand war gebrochen, und nun lag eine Öffnung in die Leere vor ihnen. Emily spürte, wie ihr Herzschlag sich beschleunigte. Sie hatte mehr als ein Jahrzehnt bei der NASA hinter sich, 3 Mondmissionen geleitet und war mit jeder erdenklichen Sicherheitsprozedur vertraut. Doch all das half ihr nicht gegen das Gefühl, dass sie am Rand von etwas stand, das größer war als alles, was sie bisher erlebt hatte. »Wir brauchen Bildmaterial«, entschied sie. »Marcus, bereite die Glasfaserkamera vor. Wenn da unten wirklich ein Hohlraum ist, dann sehen wir uns an, womit wir es zu tun haben.« »Schon dabei«, antwortete der Astrophysiker. Minuten später senkte sich ein dünnes Kabel in die Tiefe. Am Ende hing eine kleine Kamera mit eigenem Lichtsystem, entwickelt, um auch in den extremen Bedingungen des Alls klare Bilder zu liefern. Zentimeter für Zentimeter glitt sie durch den Schacht, vorbei an Basaltwänden, die scharfkantig und dunkel glänzten. »Bild steht«, sagte Marcus. Und auf dem gemeinsamen Display erschien das erste Live-Bild. Alle hielten den Atem an. Unter ihnen tat sich ein Raum auf, riesig und symmetrisch. Die Kamera erfasste glatte Wände, die nicht wie natürlich entstandene Gesteinsformationen aussahen, sondern wie polierte Oberflächen. Linien verliefen darin, geometrisch präzise, als hätte jemand diese Kammer absichtlich geformt. »Das ist unmöglich«, flüsterte Sophia. »Das kann kein Zufall sein.« »Seht ihr die Kanten dort?« Marcus deutete auf die Übertragung. »Sie bilden Winkel von 90 Grad. Keine natürliche Struktur macht das.« Ethan lehnte sich schwer gegen das Gestell des Bohrers. »Dann reden wir nicht über Geologie. Wir reden über Konstruktion.« Emily fühlte, wie sich ihr Magen verkrampfte. Ein menschengemachtes Bauwerk tief im Mondgestein vergraben? Oder schlimmer, etwas, das nicht von Menschen stammte. Die Kamera schwenkte weiter. Im Zentrum der Kammer stand etwas. Eine Struktur, kaum 3 Meter hoch, ein Torbogen, vollkommen symmetrisch. Das Material schimmerte im Licht, wechselte von silbrig zu bläulich und schließlich zu einer Farbe, die fast das Licht selbst verschluckte. »Heilige Mutter«, murmelte Sophia. »Das sieht aus wie ein Portal.« Emily ballte die Fäuste. Ihre Träume kamen ihr in den Sinn. Hallen aus blauem Licht, Stimmen, die sie verstanden hatte, obwohl sie fremd gewesen waren. Eine eiskalte Gänsehaut lief ihr den Rücken hinab. »Houston, hier Artemis Basis 7«, sagte sie mit fester Stimme ins Mikrofon. »Wir haben eine unterirdische Kammer mit künstlichen Strukturen entdeckt. Bitte um Anweisungen.« Wieder die Verzögerung von mehr als einer Sekunde, bis die Antwort kam: »Artemis Basis 7. Ihre Daten werden ausgewertet. Halten Sie Abstand zum Objekt. Keine Annäherung bis zur Freigabe.« Doch Emily sah die Gesichter ihres Teams. Keiner von ihnen würde warten. Jeder von ihnen war hier, um das Unbekannte zu erforschen, und was sie gefunden hatten, war mehr als ein wissenschaftliches Wunder. Es war ein Rätsel, das die Menschheit verändern konnte. Sie wusste, sie würden nicht zurückweichen. Das Dröhnen der Bohrmaschine war inzwischen zu einem unheimlichen Begleiter geworden. Es hallte durch den dünnen Schacht wie ein mechanisches Herz, das unerbittlich schlug. Ethan Morales kniete neben dem Gerät, während die Anzeigen vor ihm flimmerten. Die letzten Schichten hatten kaum noch Widerstand geleistet, als ob das Material porös oder künstlich aufgelockert worden wäre. »Die letzten 10 Minuten war es, als hätten wir durch Zucker gebohrt«, sagte er rau. »Fast kein Drehmoment, kein Gegendruck. Das ist nicht normal, Emily.« Commander Emily Carter nickte, ohne die Augen von den Messanzeigen zu nehmen. Die Daten bestätigten Ethans Gefühl. Der Bohrkopf war fast ins Leere gefallen. Noch wenige Zentimeter trennten sie von dem Hohlraum, den die Kameras bereits enthüllt hatten. »Wir gehen langsam vor«, entschied sie. »Wenn wir die Kammer destabilisieren, könnte das ganze Dach einbrechen.« Dr. Sophia Alvarez schüttelte den Kopf. »Die Wände sahen zu glatt aus, zu regelmäßig. Wenn das gebaut wurde, dann ist es stabiler als alles, was wir erwarten. Oder instabiler, wenn es uralt ist«, warf Dr. Marcus Lee ein. Er stand mit dem Tablet am Rand und verfolgte die seismischen Rückmeldungen. Seine Stirn war in Falten gelegt. »Die Resonanzen deuten auf eine gewaltige Leere hin. Ich sage, wir sprechen nicht von einem kleinen Raum, sondern von einem Bauwerk, das mindestens 60 Meter Durchmesser hat, wahrscheinlich noch mehr. Das Summen der Maschine änderte sich plötzlich. Der Bohrer glitt ohne Widerstand tiefer und Ethan riss instinktiv den Hebel zurück. Ein dumpfes Knacken drang aus der Tiefe, gefolgt von einem leisen Zischen. »Wir haben durchgebrochen«, rief Ethan. »Die Spitze hängt im Hohlraum.« Eine unnatürliche Stille folgte, als ob selbst das Vakuum in dem Schacht innehielt. Emily fühlte, wie ihr Herzschlag lauter wurde, als der Funk für einen Moment nur das eigene Atmen wiedergab. »Stopp alle Arbeiten«, befahl sie. »Wir sichern die Öffnung, bevor wir weitermachen.« Ethan deaktivierte die Maschine und die Vibration erstarb. Über dem Schacht hing nun nur noch das dünne Kabel mit der Kamera, die im Dunkel schwebte. Auf dem Bildschirm flackerte das Bild, dann stabilisierte es sich. Die Wände des Raumes schimmerten im künstlichen Licht der Lampe. Keine natürlichen Brüche, keine scharfen Kanten von Basalt. Stattdessen waren die Flächen glatt, als wären sie aus einer anderen Substanz gefertigt. Linien verliefen wie Gravuren über die Oberflächen in geometrischen Mustern, die zu präzise für Zufall waren. Und im Zentrum erhob sich das, was sie alle nicht aus den Augen lassen konnten. Der Torbogen. 3 Meter hoch, vollkommen symmetrisch, ein perfektes Oval, das im Licht der Kamera schimmerte. Das Material wechselte die Farbe, je nach Blickwinkel. Mal silbrig, mal blau, dann wieder so dunkel, dass es das Licht verschluckte. »Es sieht fast lebendig aus«, flüsterte Sophia, »als ob das Metall selbst atmet.« Emily presste die Lippen zusammen. In ihren Träumen hatte sie etwas Ähnliches gesehen, Räume voller bläulichen Glühens, Stimmen, die sie verstanden hatte. Nun standen sie am Rand von etwas, das genau in diese Bilder passte. »Houston, hier Artemis Basis 7«, meldete sie. »Wir haben die Kammer erfolgreich geöffnet. Sichtkontakt mit einem künstlichen Objekt. Es ist etwa 3 Meter hoch, ringförmig und scheint aus unbekanntem Material gefertigt.« Die Antwort kam nach den üblichen langen Sekunden. »Artemis Basis 7, hier Houston. Ihre Daten sind empfangen. Halten Sie sich strikt von dem Objekt fern, bis unsere Analyse abgeschlossen ist. Unter keinen Umständen Annäherung.« Ethan schnaubte leise. »Die da unten im Kontrollzentrum haben leicht reden. Wir sitzen direkt davor.« Markus schüttelte den Kopf. »Sie haben recht. Wir wissen nicht, was das ist. Es könnte strahlen, es könnte instabil sein. Wir sollten vorsichtig sein.« »Aber wir sollten es auch untersuchen«, widersprach Sophia. »Wir sind nicht hierher gekommen, um Angst zu haben. Wenn das Ding wirklich gebaut wurde, dann könnte es die wichtigste Entdeckung in der Geschichte der Menschheit sein.« Emily hörte den Schlagabtausch, aber in ihrem Inneren wusste sie, dass die Entscheidung längst gefallen war. Ihre Neugier war stärker als jede Vorschrift. Sie hatte diesen Moment seit ihrer Kindheit erwartet, als sie zum ersten Mal die Sterne gesehen hatte. »Wir rüsten uns für eine Kameraexpedition«, entschied sie. »Markus, bereite das Glasfasersystem vor. Wir schicken das Auge tiefer hinein.« Der Astrophysiker nickte und machte sich an die Arbeit. Die Kamera glitt erneut in den Schacht hinab, diesmal direkt durch die Öffnung in die Kammer. Das Bild wurde klarer, als die Lampe die glatten Flächen anstrahlte. Plötzlich flackerte das Material des Torbogens auf. Ein schwaches Leuchten ging von ihm aus, rhythmisch, als würde es auf den Herzschlag des Planeten selbst reagieren. »Habt ihr das gesehen?« rief Sophia. »Es hat reagiert!« »Das war nur ein Lichteffekt«, sagte Markus, doch seine Stimme verriet Zweifel. Emily presste ihre Handschuhe fester um den Rahmen der Konsole. Ihre Kehle war trocken, ihre Gedanken wirbelten. »Nein«, sagte sie leise. »Es hat reagiert. Auf uns.« Ein Schweigen folgte. Jeder spürte es. Dieser Durchbruch war mehr als das Öffnen einer Kammer im Mondgestein. Es war ein Schritt in etwas, das die Grenzen menschlichen Wissens sprengen würde. Emily wusste, dies war der Anfang und vielleicht gab es kein Zurück mehr. Die ersten Bilder der Kamera hatten ausgereicht, um die Stimmung im Team kippen zu lassen. Niemand sprach es laut aus, doch allen war klar, dass sie nicht einfach umkehren würden. Zu groß war die Bedeutung dessen, was sich unter ihnen befand. Commander Emily Carter stand über dem Schacht, während das Kabel mit der Kamera langsam zurückgezogen wurde. Das Bild auf dem Monitor erlosch, doch das Nachbild des geheimnisvollen Bogens brannte sich in ihr Bewusstsein ein. Sie hatte das Gefühl, dass er sie ansah, als sei er kein Objekt, sondern ein Wesen, das reagierte. »Wir müssen hinunter«, sagte Dr. Sophia Alvarez leise. Ihre Stimme war kaum mehr als ein Flüstern, doch sie trug die Schwere einer unumstößlichen Wahrheit. »Das ist kein Gestein, kein Mondrelikt. Es ist gebaut worden, und wenn es gebaut wurde, dann gibt es einen Grund dafür.« Ethan Morales, der Ingenieur, wischte sich über die Stirn. »Ich weiß nicht. Wenn ich auf die Messungen schaue, ist das Material unvorstellbar stabil. Aber was, wenn wir etwas aktivieren? Was, wenn es eine Falle ist? Eine Falle, die seit Millionen von Jahren darauf wartet, dass jemand sie entdeckt?« Marcus Lee versuchte nüchtern zu klingen, doch seine Augen verrieten die gleiche Unruhe, die in jedem von ihnen arbeitete. »Ethan, wir sprechen hier von einer Struktur, die nicht natürlich entstanden sein kann. Wenn wir nicht hinuntergehen, werden wir nie verstehen, was das ist.« Emily atmete tief durch. Ihr Verstand war hin und her gerissen zwischen Pflichtgefühl und Neugier. Houston hatte ihnen strikt befohlen, Abstand zu halten. Doch tief in ihrem Inneren wusste sie, dass Befehle nicht das letzte Wort hatten. Sie war Forscherin geworden, um Grenzen zu überschreiten. »Wir bereiten den Abstieg vor«, entschied sie schließlich. »Standardseile, Sicherungssysteme, volle Beleuchtung. Ethan, überprüfe die Haken. Marcus, du überwachst die seismischen Daten. Sophia, du sicherst die probenarme Ausrüstung. Wir gehen langsam und methodisch vor.« »Endlich«, murmelte Sophia und griff nach ihrer Tasche. Innerhalb weniger Minuten war die Ausrüstung bereit. Das Seil wurde am Rand des Schachtes befestigt. Karabiner klickten und die Helmlampen warfen helle Kegel in die Tiefe. Die Öffnung wirkte wie ein Schlund, der sie verschlingen wollte. Emily war die Erste, die den Schritt wagte. Ihre Handschuhe umklammerten das Seil, ihre Stiefel suchten Halt an den schroffen Wänden des Bohrschachtes. Langsam, fast ehrfürchtig, ließ sie sich hinab. Die schwache Mondgravitation machte die Bewegung leichter, doch sie verstärkte auch das Gefühl, in eine andere Welt hinabzugleiten. Meter für Meter verschwand das Licht der Oberfläche, bis nur noch die Scheinwerfer ihrer Helmlampe den Weg erhellten. Die Wände um sie herum waren unnatürlich glatt. Es war, als hätte jemand das Gestein geschmolzen und poliert. »Ich bin fast unten«, meldete sie über Funk. »Die Kammer öffnet sich vor mir.« Einen Moment später setzte ihre Stiefelsohle auf festen Boden. Emily richtete sich auf und sah sich um. Die Kammer war gewaltig. Ihre Lampe erfasste nur einen Teil der Wände, doch sie erkannte sofort die Symmetrie, die Präzision. Hier hatte Intelligenz am Werk gewesen. Sophia folgte ihr, dann Ethan und schließlich Marcus. Gemeinsam standen sie nun in dem gewaltigen Raum, dessen Stille fast körperlich wirkte. Kein Laut, kein Rascheln, nur das Summen ihrer eigenen Anzüge. »Unglaublich«, hauchte Sophia und richtete ihre Lampe auf den Torbogen. »Seht ihr das? Er pulsiert.« Tatsächlich. Das Material des Bogens schimmerte in schwachen Intervallen, ein Rhythmus, der seltsam vertraut wirkte. Für Emily war es, als würde das Licht mit ihrem Herzschlag synchronisieren. »Ich bekomme Temperaturdaten«, sagte Ethan. Er richtete seinen Scanner auf das Metall. »Hier unten herrschen etwa minus 70 Grad, aber der Bogen selbst hat 15 Grad. Er erzeugt Wärme, ohne jede erkennbare Energiequelle.« »Das widerspricht jeder Physik, die wir kennen«, murmelte Marcus. Er richtete sein Gerät auf die Struktur und grüne Linien huschten über sein Display. »Es gibt ein Magnetfeld. Komplex und geordnet, Nicht zufällig, sondern mathematisch strukturiert. Emily trat näher. Ihre Handschuhe schwebten nur wenige Zentimeter von der Oberfläche entfernt. Ein leises Summen vibrierte in ihrem Helm. Kaum hörbar, eher gefühlt als gehört. Für einen Augenblick war sie sicher, dass der Bogen sie beobachtete. »Houston muss das sehen«, sagte sie und griff nach dem Kommunikationsmodul. »Artemis Basis 7 an Houston. Wir haben Kontakt mit der Struktur. Sie ist aktiv. Temperaturabweichungen und Magnetfelder nachweisbar.« Die Antwort verzögerte sich, wie immer. Doch diesmal war der Tonfall auf der anderen Seite angespannt. »Artemis Basis 7, hier Houston. Ihre Daten sind empfangen. Wiederholen, keine Annäherung, keine Berührung. Halten Sie Abstand. Das ist ein Befehl.« Doch Emily spürte, dass sie diesem Befehl nicht folgen konnte. Etwas zog sie zu dem Bogen, eine unsichtbare Kraft, die stärker war als Vernunft. »Emily?« fragte Sophia unsicher. »Was hast du vor?« Die Kommandantin hob langsam die Hand und legte ihre Fingerspitzen auf die Oberfläche. Sie erwartete Kälte, doch stattdessen war das Metall warm, beinahe lebendig. Im gleichen Moment flammte das Licht des Bogens auf, gleißend und rhythmisch, als hätte er auf ihre Berührung gewartet. »Er antwortet«, flüsterte Emily. Und für einen Herzschlag lang schien es, als würde die Kammer selbst atmen. Das Licht des Bogens flackerte nun nicht mehr in Intervallen, sondern pulsierte in gleichmäßigen Wellen. Es schien, als hätte er einen Herzschlag entwickelt. Und dieser Herzschlag antwortete auf den Rhythmus von Commander Emily Carters eigener Brust. Sie spürte die Vibration bis in ihre Fingerspitzen. »Zurücktreten«, rief Dr. Marcus Lee. Seine Stimme überschlug sich fast. »Wir wissen nicht, was das auslöst.« Doch Emily konnte ihre Hand nicht sofort lösen. Für einen Augenblick hatte sie Bilder gesehen. Verschwommene Schatten, gewaltige Hallen, in denen ein Leuchten wie flüssiges Blau durch Adern in den Wänden floss. Stimmen hatten sie berührt, nicht als Sprache, sondern als Gedanken, die direkt in ihr Bewusstsein sickerten. Dann ließ sie los, taumelte einen Schritt zurück und atmete schwer. »Es hat reagiert«, brachte sie hervor. Ethan Morales starrte auf die Anzeigen seines Scanners. »Verdammt! Die Oberfläche hat auf deine Berührung reagiert. Ich messe eine plötzliche Energiefluktuation. Das Ding hat keine Energiequelle, aber es funktioniert wie ein Generator.« »Oder wie ein Sender«, murmelte Sophia Alvarez. Sie war näher getreten. Ihre Lampe wanderte über die glatte Metalloberfläche. »Vielleicht ist das gar kein Bauwerk. Vielleicht ist es ein Gerät.« Markus hob den Kopf. »Ein Gerät, das was tut?« »Das werden wir nur herausfinden, wenn wir es untersuchen«, erwiderte Sophia. Ihr Blick war voller Faszination, beinahe fiebrig. In diesem Moment flackerte der Bogen erneut. Das Schimmern verstärkte sich, das Innere der Öffnung begann zu wabern, als sei dort keine feste Materie, sondern eine Flüssigkeit, die sich im Schein der Helmlampen bewegte. Was zuvor eine leere Öffnung gewesen war, verwandelte sich in eine Oberfläche, die an Wasser erinnerte. Doch sie glänzte metallisch und spiegelte keine klaren Bilder wider. »Das ist unmöglich«, stieß Marcus hervor. »Das Material verhält sich wie ein stabilisiertes Wurmloch. Es ist eine Art Übergang.« Ethan fluchte leise. »Wenn das ein Übergang ist, wohin führt er? Und was passiert, wenn wir hindurchgehen?« Emily konnte den Blick nicht abwenden. Ihr Herz schlug schneller, nicht nur vor Angst, sondern vor der überwältigenden Faszination des Unbekannten. Sie wusste, dass sie an der Schwelle zu einer Wahrheit stand, die die Menschheit verändern konnte. »Houston, hier Artemis Basis 7«, sagte sie schließlich mit belegter Stimme ins Funkgerät. »Wir haben eine Aktivierung des Objekts. Es hat eine Art Oberfläche gebildet, die wie ein Portal wirkt. Bitte um Anweisungen.« Die Antwort kam nach langen Sekunden. »Artemis Basis 7. Wir haben Ihre Übertragung empfangen. Sie halten sich von dem Objekt fern. Wiederholen. Keine Annäherung. Warten Sie auf weitere Instruktionen. Emily sah ihre Teammitglieder an. In ihren Gesichtern spiegelten sich Zweifel, Furcht und zugleich die brennende Neugier, die sie alle hierher gebracht hatte. Niemand sprach das Offensichtliche aus, aber jeder wusste, sie würden nicht einfach warten, bis Houston ihnen verbot, weiterzugehen. »Wir sind Forscher«, sagte Sophia schließlich fast trotzig. »Das ist der Moment, für den wir unser Leben lang trainiert haben. Wenn das ein Übergang ist, dann könnte es Antworten geben, die wir nirgendwo anders finden. Oder unseren Tod«, erwiderte Ethan scharf. Marcus presste die Lippen zusammen. »Wir sind schon viel zu weit gegangen. Houston wird uns ohnehin zurückrufen. Wenn wir das Portal nicht jetzt untersuchen, wird vielleicht niemand jemals erfahren, was dahinter liegt.« Emily fühlte den Druck auf ihren Schultern. Jede Entscheidung, die sie traf, konnte das Schicksal der gesamten Mission besiegeln. Sie dachte an Clara, ihre Tochter auf der Erde, die in diesem Moment wahrscheinlich friedlich schlief. Doch sie wusste auch, dass ihre Tochter in einer Welt lebte, die Antworten brauchte. »Wir bereiten den Durchgang vor«, entschied sie leise, aber bestimmt. Ethan sah sie an, entsetzt. »Emily, das kann uns töten.« »Vielleicht«, antwortete sie, »aber wenn wir es nicht tun, werden wir nie wissen, was uns hierher geführt hat.« Sie befestigten Sicherungsseile am Boden der Kammer, prüften ihre Systeme, überprüften Atemluft, Druck und Kommunikation. Die Prozeduren gaben Halt, ein letztes Stück Normalität inmitten einer Situation, die längst jede Routine gesprengt hatte. Dann trat Emily als Erste an den Bogen heran. Die Oberfläche schimmerte, als würde sie ihre Bewegung registrieren. Einen Moment lang sah sie ihr eigenes Spiegelbild, verzerrt und flüssig wie in Quecksilber. Dann hob sie die Hand und drückte sie langsam hinein. Es fühlte sich kühl an, wie eine Flüssigkeit, die nicht nass machte. Widerstandslos glitt ihre Hand hindurch und verschwand. »Es ist durchlässig«, sagte sie tonlos. Sophia trat neben sie. »Dann ist es ein Portal, ein echter Übergang.« Emily blickte ein letztes Mal auf ihr Team. Marcus' Augen glänzten vor wissenschaftlicher Gier. Sophia konnte ihre Ungeduld kaum verbergen und Ethan sah aus, als würde er jeden Moment den Mut verlieren. »Wir gehen gemeinsam«, sagte sie. »Langsam, egal was uns erwartet.« Sie holte tief Luft, trat vor und verschwand in der flüssigen Oberfläche. Einen Moment später folgten Sophia, Marcus und schließlich Ethan. Das Gefühl, als sie hindurchging, war unbeschreiblich. Druck legte sich auf ihren Körper, als würde sie durch Schichten von Zeit und Raum gedrückt. Ihre Augen sahen Farben, die es nicht geben durfte. Ihr Gehör vernahm Töne, die wie Stimmen klangen, aber keine Sprache hatten. Und dann standen sie auf festem Boden. Vor ihnen erhob sich ein gewaltiger Korridor, von Wänden aus Metall umgeben, die von innen leuchteten. Und Emily wusste sofort, sie waren nicht mehr im Mond. Die erste Sekunde nach dem Übergang war ein Schock für die Sinne. Commander Emily Carter stolperte nach vorne, während sich die Welt um sie formte. Ihre Lampe, die eben noch gegen die Schwärze der Mondkammer gestrahlt hatte, wurde nun von einem fahlen, bläulichen Schimmer überflutet, der aus den Wänden selbst zu kommen schien. »Wo zum Teufel sind wir?«, murmelte Ethan Morales. Seine Stimme war gedämpft und klang, als stünde er in einer Kathedrale. Emily hob den Kopf. Der Korridor, in dem sie standen, wirkte wie das Innere eines gewaltigen Schiffes. Die Decke erhob sich mindestens 10 Meter über ihnen. Die Wände bestanden aus einem Metall, das nicht still blieb. Es flimmerte, als ob es atmete, und die Oberfläche wies Muster auf, die sich im Augenwinkel veränderten, aber verschwanden, sobald man sie direkt betrachtete. »Es ist gebaut worden«, flüsterte Dr. Sophia Alvarez ehrfürchtig. »Das hier ist kein geologisches Phänomen. Wir stehen in einer Konstruktion.« »Nicht nur in einer Konstruktion«, korrigierte Marcus Lee, während er seinen Scanner ausrichtete. »Das ist ein Raumschiff. Seht euch die Wände an. Energieflüsse, Resonanzen, Selbstgravitation. Hier funktioniert künstliche Schwerkraft, obwohl wir nicht mehr auf dem Mond sind.« Emily stampfte vorsichtig mit dem Stiefel auf den Boden. Der metallische Hall bestätigte seine Worte. Sie fühlte Gewicht, das hier nicht hätte existieren dürfen, nicht auf der anderen Seite eines Portals. »Wie groß ist es?«, fragte Sophia. Markus runzelte die Stirn, seine Augen auf die Messdaten geheftet. »Zu groß, um es genau zu bestimmen. Aber wenn meine Sensoren stimmen, ist dieses Schiff mindestens 1 Kilometer lang, vielleicht deutlich mehr.« Ein Schauder lief Emily über den Rücken. Der Gedanke, dass sie im Inneren eines Wracks standen, das größer war als jede irdische Konstruktion, war ebenso ehrfurchtgebietend wie erschreckend. »Wir gehen weiter«, sagte sie entschlossen. »Wir dokumentieren alles, keine voreiligen Handlungen.« Der Korridor erstreckte sich in die Dunkelheit. Ihre Helmlampen tasteten die Umgebung ab und enthüllten Spuren von Verfall. Metallplatten waren verbogen, als hätte eine ungeheure Kraft gegen die Wände gedrückt. An einigen Stellen klafften Löcher, die wie Bissspuren wirkten, unregelmäßig und unnatürlich. »Das sieht nicht nach einer normalen Havarie aus«, bemerkte Ethan, »als wäre etwas hier eingebrochen.« Sie erreichten nach einigen Minuten eine weite Halle. Emily hielt den Atem an, als ihr Lichtkegel über die gewaltige Kuppel wanderte. Einst musste sie prachtvoll gewesen sein. Rankengänge, die wie schwebende Brücken durch den Raum führten, Plattformen, die von künstlichen Sonnen beschienen worden waren. Doch jetzt war alles zerstört. Geborstenes Glas schwebte im Schimmer der Beleuchtung. Pflanzenreste lagen vertrocknet und wie Staub über den Böden verteilt. Sophia trat an einen zerbrochenen Rahmen heran und hob ein Stück Material auf. Es war eine Art Textil, aber es lebte. Die Fasern bewegten sich leicht, als atmeten sie. »Das hier wurde getragen«, flüsterte sie. »Vielleicht Kleidung, aber nicht, wie wir sie kennen.« Emily ging weiter und entdeckte ein Objekt, das ihr Herz einen Schlag aussetzen ließ. Ein Kinderspielzeug. Es war eine Kugel, die in der Luft schwebte und träge ihre Form veränderte, obwohl sie halb zerbrochen war. In ihrem Inneren leuchteten schwache Symbole wie ein Echo einer verlorenen Technologie. »Das waren Menschen«, sagte sie schließlich. »Oder etwas, das uns sehr ähnlich war.« »Es passt zusammen«, murmelte Markus, der eine Inschrift an der Wand untersucht hatte. »Seht euch das an.« Er wischte mit den Handschuhen über die Gravur. Dort standen Worte, klar und deutlich in englischer Sprache, »United States Starship Eidolon's Wake«, kommissioniert im Jahr 2904. Für einen Moment war niemand im Team in der Lage zu sprechen. Selbst das Knistern des Funkes schien zu verstummen. »Das ist unmöglich«, flüsterte Ethan schließlich. »Dieses Schiff ist über 800 Jahre in der Zukunft gebaut worden.« »Dann sind wir in der Zukunft?«, fragte Sophia, unfähig, die Worte richtig auszusprechen. Markus schüttelte den Kopf. »Nicht zwingend. Es könnte bedeuten, dass dieses Schiff aus der Zukunft stammt. Vielleicht ist es durch die gleiche Technologie hierher gelangt wie wir. Ein Portal.« Emily legte die Hand auf die kalte Gravur. Die Buchstaben wirkten frisch, fast so, als wären sie gestern eingraviert worden. Aber die zerstörten Hallen erzählten eine andere Geschichte. Von Jahrhunderten des Verfalls. »Das bedeutet«, sagte sie leise, »dass die Menschheit überlebt. Dass wir irgendwann in der Zukunft Schiffe bauen, die größer sind als alles, was wir uns vorstellen können. Oder dass wir gescheitert sind«, erwiderte Markus. »Sieh dich um. Dies ist kein lebendiges Schiff mehr. Es ist ein Grab.« Das Wort hallte in der Halle nach, als hätte die Metallstruktur es aufgenommen und tausendfach zurückgeworfen. Emily spürte, wie ihre Kehle eng wurde. Ja, es war ein Grab. Und sie standen mitten darin. »Wir müssen weiter hinein«, sagte sie nach einem langen Schweigen. »Wir müssen verstehen, was hier geschehen ist.« Sophia nickte, ihre Augen glänzten fiebrig. »Wir sind Zeugen der Zukunft.« Doch Ethan, der schweigend am Rand gestanden hatte, murmelte kaum hörbar, oder ihres Endes. Die Gruppe bewegte sich tiefer in das Innere des gigantischen Wracks. Jeder Schritt hallte dumpf über die metallenen Böden, begleitet von einem fahlen Echo, das wie ein Flüstern wirkte. Es war, als würde das Schiff selbst zuhören, als wären sie nicht allein. Die Korridore führten in einen Bereich, der wie eine zentrale Halle wirkte. An den Wänden waren seltsame Gravuren zu erkennen, nicht geschrieben mit Tinte oder Farbe, sondern in das Metall selbst eingeritzt. Emily Carter trat näher und beleuchtete die Zeichen mit ihrer Helmlampe. »Das sind Worte«, sagte sie tonlos, »geschrieben in Englisch.« Sophia Alvarez kniete sich nieder und fuhr mit den behandschuhten Fingern über eine der Gravuren. »Sie haben Nachrichten hinterlassen. Das ist ein Logbuch. Nur nicht digital, sondern direkt in das Schiff eingeritzt. So etwas macht man nur, wenn jede andere Technik versagt.« Emily las laut. Letzter Eintrag. Wissenschaftsoffizierin Dr. Amanda Reeves, 12. September 2904. Die Erde ist heute gestorben. Ihre Stimme zitterte, während die Worte in der Halle widerhallten. Ethan Morales blieb abrupt stehen. Die Erde gestorben? Was soll das heißen? Marcus Lee trat näher und las die nächsten Zeilen. Atmosphärischer Kollaps. Letzte Station verstummte vor 6 Stunden. Konservative Schätzungen. 50 Milliarden Tote in den letzten 72 Stunden. Wir sind alles, was von der Menschheit übrig ist. Stille legte sich über das Team. Selbst das Summen ihrer Anzüge klang in diesem Moment fehl am Platz. Jeder versuchte, die Zahl in seinem Kopf zu begreifen, doch sie war zu groß, zu schrecklich. 50 Milliarden, flüsterte Sophia. Das sind mehr Menschen, als die Erde je tragen könnte. In fast 900 Jahren, sagte Marcus düster, könnte die Bevölkerung diese Dimension erreicht haben. Vielleicht durch medizinische Fortschritte, durch neue Technologien, aber es war nicht genug, um sie zu retten. Emily schloss kurz die Augen. Sie sah das Bild ihrer Tochter Clara vor sich, wie sie lachend im Garten stand. Der Gedanke, dass die Erde eines Tages so sterben würde, ließ ihr Herz schwer werden. Sie las weiter. Der Ozean ist zu Säure geworden. Die Luft ist giftig. Kriege um die letzten Ressourcen haben den Rest besiegelt. Wir haben alles auf dieses Schiff gesetzt. 50.000 Menschen an Bord. Embryonen für weitere 200.000. Unser Ziel? Kepler 442b. Flugzeit? 47 Jahre. Das ist eine Arche, sagte Sophia mit tonloser Stimme. Eine Arche, die die Menschheit retten sollte. Und sie ist gescheitert, erwiderte Ethan. Sein Blick wanderte zu den zerstörten Wänden, zu den Überresten der einstigen Gärten, die nun nur Staub waren. Sonst wäre dieses Schiff nicht hier. Die Gravuren führten sie tiefer in die Halle. Immer neue Botschaften erzählten vom Schicksal der Menschen an Bord. Nach 3 Jahren Flugzeit, Emily las erneut, haben wir erfahren, dass unser Ziel unbewohnbar ist. Eine Sonneneruption hat Kepler 442 Jahrzehnte vor unserer Ankunft sterilisiert. Marcus atmete scharf ein. Sie sind in eine Sackgasse geflogen. Die Erde tot, das Ziel ebenso. Kein Weg zurück. Dann, was ist passiert? Fragte Ethan heiser. Die Antwort stand schon an der nächsten Wand. Sophia kniete davor und las: Dr. Yuki Tanaka hat einen Durchbruch erzielt. Zeitverschiebung durch exotische Materie. Wenn wir nicht nach vorn fliehen können, dann vielleicht nach hinten. Wir kehren zurück in die Vergangenheit, um die Menschheit zu warnen. Ihre Stimme brach, als sie die Worte sprach. Die Gravur war tief und kratzig, als sei sie mit der letzten Kraft in das Metall geschlagen worden. Emily starrte auf die Botschaften. Sie wollten uns warnen. Uns, ihre eigenen Vorfahren. Sie haben versucht, durch die Zeit zurückzukehren. Das erklärt das Portal, murmelte Marcus. Es ist keine Tür zu einem anderen Ort, sondern zu einer anderen Zeit. Doch die Gravuren hörten hier nicht auf. Sie wurden chaotischer, je weiter sie gingen. Worte über Panik, über Krankheiten, über Veränderungen. Ganze Sätze waren unleserlich geworden, verwischt durch Kratzer, als hätten die Schreiber selbst die Wahrheit nicht ertragen können. »Seht das«, sagte Ethan und deutete auf ein Stück Wand, das mit verzweifelter Hand eingeritzt war. »Das Portal verändert uns. Wir verlieren uns selbst«, Sophia wich zurück. »Verändert. Was haben Sie damit gemeint?« Markus starrte in die Dunkelheit des Korridors, als könne er die Antwort dort finden. Vielleicht war der Preis der Zeitreise höher, als sie dachten. Emily spürte einen kalten Schauer über den Rücken kriechen. Jeder Schritt, den sie weitergingen, schien tiefer in eine Geschichte zu führen, die nicht für ihre Augen bestimmt war. Sie begannen zu begreifen, dass sie nicht nur die Ruinen einer fernen Zukunft betraten, sondern Zeugen eines letzten verzweifelten Versuchs waren, die Vergangenheit selbst zu verändern. »Das ist nicht nur ein Grab«, flüsterte sie. »Es ist eine Botschaft, eine Warnung.« Und in diesem Moment, als die Stille der Halle wieder über ihnen lag, schien es Emily, als würden die Wände atmen. Als ob etwas in der Dunkelheit zuhörte, das nie für menschliche Augen bestimmt gewesen war. Die Gravuren hatten ihnen die Chronik einer verzweifelten Menschheit offenbart, doch das Wrack barg noch mehr Geheimnisse. Je tiefer sie in das Innere des Schiffes vordrangen, desto stärker wurde das Gefühl, dass sie nicht nur durch leere Gänge liefen. Die Luft in ihren Anzügen war steril und gefiltert, doch in Emilys Nacken legte sich ein Schauer, als würde etwas Unsichtbares sie beobachten. »Hört ihr das?« fragte Ethan Morales plötzlich. Alle hielten den Atem an. Zunächst war nur das Knistern der Funkverbindung zu hören, doch dann kam es. Ein leises Rascheln, kaum unterscheidbar von einem Insekt, das über trockenes Laub huscht. Es hallte von den Wänden wider, vervielfältigt und verzerrt, sodass sich die Richtung nicht bestimmen ließ. »Das kann nicht sein«, flüsterte Sophia Alvarez. »Hier lebt nichts mehr. Das ist ein toter Ort.« »Sag das nicht«, murmelte Marcus Lee und richtete seine Lampe auf eine dunkle Ecke. »Manchmal überlebt etwas, wenn es nicht überleben sollte.« Sie setzten ihren Weg fort. Die Korridore waren gesäumt von Räumen, deren Türen halb offen standen. In einem fanden sie Überreste von Betten, in einem anderen zerschlagene Konsolen. Doch in den Wänden lagen Spuren, die nicht von Explosionen oder Druck herrührten. Es waren Löcher, kreisrund, als hätten sich Wesen hindurchgebohrt. »Das hier ist kein Zufall«, stellte Emily fest. »Etwas hat das Schiff befallen.« Sie erreichten eine weitere Halle, in der die Helmlampen auf etwas trafen, das ihnen allen den Atem verschlug. Die Wände waren übersät mit seltsamen Auswüchsen, knochenartigen Strukturen, die wie Kokons anmuteten. Einige waren leer, aufgeplatzt, andere jedoch schimmerten von innen. »Das sind Nester«, stieß Sophia hervor. »Sie haben sich hier vermehrt.« Ethan trat näher an einen der Kokons und richtete seinen Scanner darauf. »Es zeigt biologische Masse, Feuchtigkeit, Proteine, organische Strukturen und das, obwohl dieser Bereich seit Jahrhunderten im Vakuum liegen müsste. Das hier darf nicht existieren. Dann lebt es immer noch«, sagte Marcus mit heiserer Stimme. In diesem Moment hörten sie es deutlicher. Ein Kratzen, ein Klopfen, wie winzige Glieder, die über Metall huschten. Emily hob instinktiv ihre Waffe, obwohl sie wusste, dass Projektile im Inneren eines Raumanzugs eine Katastrophe bedeuten konnten. »Alle zusammenbleiben«, befahl sie. »Kein Abweichen.« Sie gingen weiter, bis sie einen Raum erreichten, der sich deutlich von den anderen unterschied. Hier lagen Körper. Zunächst dachten sie, es seien einfache Mumien, Überreste der Passagiere, die der Tod in ihrer Verzweiflung ereilt hatte. Doch als Emily ihre Lampe darauf richtete, erstarrte sie. Die Schädel der Toten waren geöffnet, nicht chirurgisch, sondern aufgebrochen. In einigen klaffte noch ein Loch, aus dem lange vertrocknete Ranken ragten. Andere Schädel waren von innen zerfressen, als hätte etwas darin genistet. »Mein Gott«, hauchte Sophia. Es waren keine Veränderungen durch Zeitreisen, sie wurden befallen. Parasitär kontrolliert. Ethan wich zurück. »Das erklärt die Gravuren. Sie haben geglaubt, sich selbst zu verlieren. Dabei wurden sie zu Wirten.« Ein leises Rascheln ließ alle Köpfe herumfahren. Am Ende des Raumes bewegte sich etwas. Es war klein, huschte zwischen den Körpern hindurch, zu schnell, um es genau zu sehen. Doch ein Geruch, oder besser ein Gefühl, kroch durch Emilys Gedanken. Ein feuchtes, fremdes Bewusstsein, das sich wie kalter Nebel in ihre Nerven legte. »Da ist etwas«, flüsterte Marcus. »Es versteckt sich.« Sophia schaltete ihre Lampe auf maximale Intensität und richtete den Strahl in die Tiefe. Für einen Sekundenbruchteil erfassten sie eine Gestalt. Ein Insekt, doch grotesk. Mehrere Meter lang, mit glänzendem Chitinpanzer und Gliedmaßen, die an die Decke reichten. Es huschte in den Schatten zurück, schneller als ihre Augen folgen konnten. »Das ist nicht allein hier«, sagte Ethan mit fester Stimme. »Nein«, bestätigte Emily. »Das Schiff ist nicht nur ein Grab. Es ist ein Nest.« Das Kratzen wurde lauter, wie ein Chor aus hunderten kleiner Beine, die über Metall liefen. Die Helmlampen huschten über die Wände und in den Kokons begann ein unheimliches Leuchten zu pulsieren, als würden die Larven im Inneren erwachen. »Wir müssen hier raus«, rief Sophia. »Wenn die schlüpfen!« Doch Emily hob die Hand. »Nein, wir müssen verstehen, womit wir es zu tun haben. Wenn diese Parasiten überlebt haben, dann sind sie mehr als nur ein Problem für dieses Wrack. Sie könnten eine Spezies sein, die den Kosmos durchstreift und uns eines Tages erreicht«, fügte Marcus hinzu. Ein ohrenbetäubendes Kratzen hallte plötzlich durch den Raum. Der Boden vibrierte, Staub rieselte von der Decke. Etwas Großes bewegte sich hinter den Wänden, als ob das Schiff selbst zu einem lebenden Organismus geworden wäre. Emily spürte, wie sich Furcht in ihr Herz grub. Doch hinter der Angst lag auch eine Gewissheit. Sie hatten nicht nur die Überreste der Zukunft gefunden, sondern auch den Feind, der sie zerstört hatte. Die Geräusche waren nicht länger nur ein fernes Rascheln. Das ganze Schiff schien zu vibrieren, als würde es den Atem einer Kreatur in sich tragen. Emily Carter führte ihr Team tiefer in die Gänge, auch wenn jeder Schritt sie gegen ihren Instinkt weiter von der Sicherheit des Portals entfernte. »Wir laufen in eine Falle«, knurrte Ethan Morales. Er hielt seine Waffe so fest, dass seine Fingerknöchel weiß wurden. »Diese Kokons, diese Bewegungen, das ist kein Ort, an dem wir überleben werden.« »Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben«, erwiderte Emily. »Wenn diese Parasiten die Zukunft der Menschheit zerstört haben, dann brauchen wir Beweise. Ohne Beweise glaubt uns niemand.« Sophia Alvarez nickte, auch wenn ihre Stimme zitterte. »Und vielleicht eine Möglichkeit, sie zu vernichten.« Die Gänge wurden enger, die Wände feucht und mit seltsamen Sekreten überzogen. Hier war nichts mehr von der Eleganz des Schiffes zu sehen, keine Gravuren, keine glatten Metallflächen. Stattdessen waren die Strukturen verzerrt, überwuchert von organischen Massen, die wie Adern über die Oberfläche krochen. Marcus Lee blieb abrupt stehen. Sein Scanner piepte unregelmäßig. »Ich habe etwas. Ein starkes Signal. Organisch, aber auch elektrisch. Es ist, als würde da unten ein Gehirn arbeiten.« »Ein Gehirn?« wiederholte Ethan ungläubig. »Ja«, flüsterte Marcus. »Ein gewaltiges Nervensystem. Vielleicht die Quelle, die all diese Parasiten steuert.« Emily spürte, wie ihre Kehle trocken wurde. »Dann gehen wir dorthin. Wenn wir das Zentrum ausschalten, könnten wir den Rest zum Stillstand bringen.« Sie folgten dem Signal in eine riesige Kammer, deren Wände in einem unnatürlichen Muster pulsierten. Das Licht ihrer Helmlampen offenbarte ein monströses Wesen, das sich in der Mitte des Raumes ausbreitete. Es war halb in die Struktur des Schiffes eingewachsen, halb eigenständig, ein unförmiger Körper, von Adern durchzogen, die blaues Licht pulsierten. An seiner Spitze erhob sich ein gewaltiger Schädelpanzer und darunter wölbte sich ein durchscheinender Bereich, in dem eine gallertartige Masse zuckte. »Das ist das Gehirn«, hauchte Sophia. Das Wesen öffnete etwas, das einem Maul ähnelte, doch statt Zähnen zeigte es Reihen von chitinenen Greifarmen, die in alle Richtungen zuckten. Aus der gallertartigen Masse löste sich ein Flackern, und plötzlich hörten sie Stimmen. Nicht über den Funk, sondern direkt in ihren Köpfen. »Wir haben sie gefunden«, murmelte Markus, dessen Gesicht bleich wurde. »Sie reden in meinem Geist.« Emily spürte es ebenfalls. Gedanken, die nicht ihre eigenen waren, schoben sich in ihr Bewusstsein. Bilder von Milliarden Wirten, die wie Marionetten über Planeten liefen, ihre Körper leer, ihre Köpfe von diesen Kreaturen gefüllt. Ein endloses Netz aus Bewusstsein, das alles Leben nur als Ressource betrachtete. »Sie wollen uns benutzen«, stieß sie hervor. Ethan hob seine Waffe. »Nicht mit mir.« Er feuerte drei Schüsse. Die Projektile trafen den Panzer, rissen Stücke heraus, doch die Kreatur zuckte nur leicht. Stattdessen wurde das mentale Dröhnen stärker, wie ein Schrei direkt in ihren Köpfen. Sophia fiel auf die Knie, presste die Hände gegen ihren Helm, als könne sie den Lärm abwehren. »Wir müssen es vernichten«, rief Markus. »Es ist das Steuerzentrum, der Schwarmhirnkern. Wenn wir es töten, bricht das Netzwerk vielleicht zusammen.« Emily griff nach dem Sprengsatz, den sie für Notfälle bei sich trug. Eine Ladung, die ursprünglich für Gesteinsproben gedacht war, doch stark genug, um eine halbe Tonne Basalt zu spalten. »Wir setzen die Sprengladung hier«, sagte sie entschlossen. Die Kreatur bewegte sich, als hätte sie die Absicht verstanden. Lange, peitschenartige Glieder stießen aus ihrem Körper hervor, rasten auf sie zu. Ethan stellte sich schützend vor die Gruppe und feuerte, während Emily die Ladung aktivierte. »Schneller«, rief er, »ich halte es nicht lange auf.« Emily platzierte den Sprengsatz an der Basis des pulsierenden Körpers. Blaue Flüssigkeit tropfte auf ihren Handschuh, ätzte sich in das Material. Das Wesen stieß ein mentales Brüllen aus, das ihr fast das Bewusstsein raubte. »Zurück«, schrie Emily, »alle zurück!« Sie rannten, während Ethan noch einen letzten Schuss abgab, der eines der Glieder zerfetzte. Die Explosion folgte Sekunden später. Ein gleißendes Licht, dann ein Druck, der durch den ganzen Korridor raste. Die Wände bebten, Teile der Decke stürzten ein. Als sich der Staub legte, sah Emily zurück. Der monströse Körper des Gehirnwesens lag zerfetzt in der Kammer. Die pulsierenden Adern waren dunkel geworden, die Stimmen in ihren Köpfen verstummt. Nur noch das leise Knistern von Feuer war zu hören. »Es ist tot«, flüsterte Sophia, kaum fähig zu glauben, was sie sah. »Tot oder betäubt«, korrigierte Markus. Doch selbst er klang erleichtert. Emily atmete schwer. »Egal, was es war, wir haben gesehen, wozu es fähig ist. Diese Parasiten haben die Menschheit in der Zukunft zerstört. Jetzt wissen wir, dass sie real sind.« Ethan trat neben sie. »Und wenn sie hier sind, dann gibt es mehr von ihnen. Irgendwo da draußen, im All.« Emily nickte langsam. »Dann ist es unsere Pflicht, die Menschheit zu warnen. Wir müssen sie auf einen Feind vorbereiten, der nicht nur unsere Zukunft bedroht, sondern unser ganzes Dasein. Die Dunkelheit um sie herum wirkte nicht mehr wie Leere, sondern wie ein Ozean voller unsichtbarer Augen, die nur auf den nächsten Wirt warteten. Die Explosion hatte den Schwarmhirnkern in Stücke gerissen, doch das Schiff schien noch immer zu atmen. Die Korridore zitterten, als ob das Wrack den Tod seines parasitären Herrschers spürte. Funken tanzten von Leitungen, Rauchschwaden zogen durch die Gänge, und aus der Ferne hallte ein letztes, vereinzeltes Kratzen, als würden vereinzelte Kreaturen im Sterben zucken. »Wir haben es geschafft«, keuchte Ethan Morales, während er sich gegen eine Wand lehnte. »Aber wir dürfen hier nicht bleiben. Das ganze Schiff stürzt irgendwann ein.« Emily Carter nickte und führte das Team zurück in Richtung des Portals. Jeder Schritt hallte wie ein Schlag gegen die Zeit, denn sie alle wussten, dass die Struktur nicht ewig halten würde. Die Kokons an den Wänden waren dunkel geworden, die leuchtenden Larven in ihnen bewegten sich nicht mehr. Es war, als hätte der Tod des Gehirnwesens das gesamte Nest lahmgelegt. »Sieh dir das an«, flüsterte Sophia Alvarez und blieb an einer Wand stehen. Dort war eine letzte Gravur eingeritzt, die sie zuvor übersehen hatten. Die Worte waren krakelig, fast unlesbar, aber mit Mühe konnte Emily sie entziffern. »Nicht nur die Erde, sie sind überall.« Die Stille danach war drückend. Marcus Lee schüttelte langsam den Kopf. »Das bedeutet, dass dieses Schiff nicht das einzige war. Diese Spezies ist nicht hier entstanden. Sie hat das Schiff befallen, wie einen Organismus. Es gibt mehr von ihnen irgendwo da draußen.« Emily spürte, wie sich ein kalter Knoten in ihrem Bauch bildete. Sie hatten die Menschheit nicht nur vor der Erinnerung an eine tote Zukunft gewarnt, sondern vor einer Bedrohung, die jenseits aller Sterne lauerte. »Dann ist es unsere Pflicht, die Erde zu warnen«, sagte sie schließlich. »Nicht in Jahrhunderten. Jetzt.« Der Rückweg durch die Korridore war beschwerlich. Das Portal leuchtete schwach. Seine Oberfläche flackerte, als würde es sich mit dem sterbenden Schiff auflösen. Emily spürte, dass sie nur wenig Zeit hatten. »Los!« befahl sie. Einer nach dem anderen traten sie in die flüssige Fläche. Ethan verschwand zuerst, dann Sophia, dann Marcus. Emily war die Letzte. Einen Moment lang spürte sie, wie etwas Kaltes durch ihre Gedanken strich. Ein letzter Rest der Kreatur, die versuchte, sich an ihr festzuhalten. Doch sie stieß die fremde Präsenz zurück und stürzte durch den Übergang. Ein Schlag, ein Ruck, dann der harte Boden der Mondkammer. Sie war zurück. Über ihr ragte der Bohrschacht, durch den das fahle Licht der Helmlampen drang. Das Portal hinter ihr begann zu knistern, seine Oberfläche zog sich zusammen wie ein sterbender Stern. Mit einem letzten Aufblitzen erlosch es und ließ nur den Torbogen zurück. Eine leere, kalte Struktur. »Es ist vorbei«, murmelte Ethan. »Das Schiff, die Bestie. Alles zerstört.« »Vorbei?« wiederholte Marcus bitter. »Nein. Wir haben nur eine Brutstätte vernichtet. Aber diese Wesen sind da draußen, irgendwo im All, und sie werden nicht warten, bis die Menschheit bereit ist.« Emily richtete sich auf. Ihr Herz raste, doch ihre Stimme klang entschlossen. »Dann müssen wir die Menschheit vorbereiten. Wir haben Beweise gesehen. Wir wissen, dass diese Kreaturen real sind. Unsere Zukunft hängt davon ab, ob wir jetzt handeln.« Sophia nickte. »Aber wer wird uns glauben? Wir haben nur ein Wrack betreten, das niemand außer uns gesehen hat. Wenn wir das erzählen, werden sie sagen, wir hätten den Verstand verloren.« Emily schwieg lange. Dann sagte sie, »Wir legen ein Archiv an. Alles, was wir gesehen haben, alle Daten, jedes Detail. Es soll in 50 Jahren geöffnet werden. Vielleicht ist die Menschheit dann bereit. Bis dahin werde ich in jeder Funktion, die ich habe, dafür sorgen, dass wir stärker werden. Technologisch, militärisch, philosophisch. Und wenn sie nie bereit ist?« fragte Ethan. Emily blickte hinauf durch den Schacht, wo die Erde wie eine blaue Kugel am Himmel hing. »Dann wird sie untergehen, so wie in der Zukunft, die wir gesehen haben. Aber solange wir leben, werden wir dafür kämpfen, dass es nicht dazu kommt.« Der Aufstieg durch den Schacht dauerte Stunden. Ihre Anzüge waren beschädigt, die Systeme überlastet, doch sie schafften es. Als Emily schließlich die Oberfläche erreichte, starrte sie auf die Erde, die hell im schwarzen All leuchtete. Für einen Augenblick war alles still. Doch sie wusste, dass die Stille trügerisch war. Jenseits der Sterne wartete eine Spezies, die den Verstand der Menschen wie Marionettenfäden lenken konnte. Sie hatten ein Nest zerstört, doch der Schwarm lebte. Später, zurück auf der Basis, aktivierte Emily den persönlichen Log-Rekorder. Ihre Stimme klang rau, doch bestimmt. Persönliches Logbuch, Commander Emily Carter, Artemis Basis 7. Wir haben im Shackleton-Krater den Beweis für eine außerirdische Spezies gefunden. Parasitäre Insekten, die Gehirne befallen und ganze Zivilisationen übernehmen können. Wir haben ihr Steuerzentrum zerstört, doch die Gefahr bleibt bestehen. Sie sind nicht auf den Mond beschränkt. Sie sind irgendwo dort draußen. Die Menschheit muss vorbereitet sein. Dies ist keine Bitte, es ist eine Warnung. Sie stoppte die Aufnahme, speicherte die Daten in einem verschlüsselten Archiv und programmierte die Freigabe. 50 Jahre. Dann würde die Wahrheit offenbart werden. Emily trat ans Fenster und sah auf die Erde. Die Lichter der Zivilisation waren von hier oben nur kleine, funkelnde Punkte. Milliarden Menschen lebten dort unten, nichts ahnend, dass ihr Schicksal vielleicht nicht in ihren eigenen Händen lag. »Wir haben eine Bestie getötet«, murmelte sie leise. »Aber der Schwarm lebt.« Und während der Mond in ewiger Stille dalag, wusste Emily, dass die Menschheit in einen Krieg hineingeboren worden war, den sie noch nicht verstand. Einen Krieg gegen eine Spezies, die den Kosmos bereits seit Äonen befallen haben musste. Die Warnung war ausgesprochen. Nun lag es an der Zukunft, ob jemand zuhören würde.